Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin in Offenbach. Folge 13, Asche.Akupunktur gegen Schmerzen mit Sönke Dorau. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Sönke Dorau in Hamburg über Akupunktur gegen Schmerzen. Und um gleich ein Stichwort fallen zu lassen, das einige Hörerinnen und Hörer vielleicht aufhorchen lässt, es besteht ein Bezug zum Dry Needling. Bevor wir darauf aber näher eingehen, erstmal guten Morgen, Sönke.
Guten Morgen, Anne, grüß dich.
Ich stelle dich mal vor. Also du bist Heilpraktiker mit Schwerpunkt Akupunktur, Twina und chinesischer Arzneimitteltherapie und du studierst und praktizierst schon seit 20 Jahren chinesische Medizin. Vorher hast du eine Ausbildung in manueller Therapie und klassischer Massage gemacht. Dann hast du dich von 2010 bis 2015 in leitender Funktion in der Hamburger Akupunktur-Sozialsprechstunde engagiert und warst 2012 auch mit den Barfuß-Akupunkteuren in Mumbai, Indien. Finde ich sehr spannend. Dann warst du über 10 Jahre in der Schulleitung des CCM Nord. Das ist eine Partnerschule der AGTCM. Und seit vielen Jahren bist du auch Dozent, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Berlin und beim internationalen CCM-Kongress in Rothenburg tätig. Und 2019 hast du dich dann auf die Behandlung von Schmerzen im Bewegungsapparat spezialisiert. Wenn ich mir diesen Lebenslauf so angucke, habe ich das Gefühl, dass du Behandlungen bevorzugst, bei denen es um das Berühren und auch das Spüren geht. Wie hast du zur Asche-Akupunktur gefunden?
Danke für diese ausführliche Vorstellung. Dein Gefühl oder dein Eindruck ist richtig. Das Anfassen hat mich von allen diagnostischen Methoden schon immer am meisten interessiert und immer eine herausragende Bedeutung auch für meine Behandlung gehabt. Und für mich ist das wie so eine Handwerkskunst sozusagen, die man immer weiter kultivieren und verfeinern kann. Genau, und um auf deine Frage zu antworten, also kennengelernt habe ich die Asche-Akupunktur schon relativ am Anfang meiner Ausbildungszeit, das ist schon über 20 Jahre her. Und damals hatte ich das große Glück, dass ich in Hamburg in der Praxis von einem chinesischen Ärztepaar lernen und mitarbeiten durfte. Und da gab es Dr. Li, der immer in seinem weißen Kittel hinter seinem großen antiken Schreibtisch gesessen hat und sehr akademisch und sophisticated chinesische Medizin praktiziert hat. Der hat dann die Pulse genommen, ne, sich die Zunge zeigen lassen und dann Rezepte selber geschrieben und den Patientinnen und Patienten Unterweisungen gegeben. Und auf der anderen Seite gab es dann seine Frau, Frau Dr. Po, die stammte aus dem Nordwesten von China. Und die war unter anderem Twina-Therapeutin und hatte einen total anderen Ansatz als er. Sie ließ sich meist nur kurz zeigen, wo es den Leuten wehtat und hat sie dann relativ schnell auf die Behandlungslege gebeten. Und ja, und dann war es höchst spannend, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich diagnostisch und therapeutisch am Körper, also im Gewebe, in der Muskulatur der Leute orientiert und vorgetastet hat, wie sie sich sozusagen vom Gewebe hat leiten lassen und zielsicher die schmerzhaften Punkte und Bahnen ertastet und dann manipuliert hat. Das konnte für die Behandelten auch schon mal relativ schweißtreibend, sage ich mal, sein. Also alle hatten immer einen riesigen Respekt vor Frau Dr. Po. Sie hatte einen starken Willen und kräftige Hände, sagen wir mal so. Na, jedenfalls hat sie die Asche-Akupunktur angewendet. Und ich konnte aber damals nicht so viel damit anfangen und fand das irgendwie zu brutal oder unelegant oder so. Ich wollte damals eher so werden als Behandler wie Dr. Li, so habe ich mir das vorgestellt. Und außerdem war das auch nicht die Akupunktur, die wir in der Akupunkturausbildung gelernt haben, ne? Also da gab es sozusagen keine Anknüpfungspunkte. Genau, und dann hat es relativ lange gedauert, bis mir die Asche-Akupunktur wieder über den Weg gelaufen ist. Und das war im Zuge unseres Fortbildungszyklus mit Andrew Nugent Head in Hamburg vor einigen Jahren. Und ein Drittel dieser Fortbildungsreihe, oder man könnte auch sagen, dieser Ausbildung, war der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats gewidmet. Und als Andrew uns dann im Rahmen dessen die Asche-Akupunktur gezeigt hat, da hat es dann voll bei mir eingeschlagen. Da war ich dann bereit und das war der richtige Zeitpunkt für mich. Also vielen Dank, Andrew. Vielleicht kurz dazu, diese Kursreihe mit Andrew, das sind 3x5 Wochenenden, die läuft gerade im Abizent Mitte. Das kann ich nur empfehlen, da teilzunehmen. Ich habe da viel gelernt.
Wenn man mal reinschnuppern will, das können wir jetzt mal vorwegnehmen. Du unterrichtest auch im März nächsten Jahres im ABZ Mitte die Asche-Akupunktur, ne?
Ja, genau, da gibt es ein Wochenende für die Grundlagen sozusagen, ja.
Genau. Also ich bin jetzt sehr, sehr neugierig, was denn nun eigentlich Asche-Akupunktur ist, wenn das nicht das ist, was wir in der normalen Grundausbildung in den Schulen der AGTCM lernen. Erklär doch mal.
Ja, also Asche heißt ja letztlich nichts anderes als Aua, da wo sie gerade drücken, tut es sehr doll weh. es handelt sich also bei diesen Aschepunkten um Triggerpunkte, die wir als Therapierende im Gewebe mittels intensiver Palpation aufsuchen und die nach, ne, bestimmten Kriterien ausgewählt werden dann für die Behandlung. Und wichtig ist dabei, dass die Aschepunkte, das sind nicht die Punkte oder Regionen, an denen die Patienten die Schmerzen empfinden. Also, das sind nicht die Punkte, auf die die Leute zeigen, wenn sie uns ihre Schmerzregionen oder Schmerzpunkte zeigen. Die Aschepunkte sind zwar auch schmerzempfindliche Punkte, sie sind den Patientinnen und Patienten aber meist unbekannt. Das heißt, sie werden erst, oder werden auch den Leuten erst durch unsere Palpation bewusst. Wir ermitteln sozusagen die Schmerzzonen in der Asche-Akupunktur. Und diese Punkte zeigen sich meist entlang einer Schmerzbahn. Und diese Schmerzbahn, man könnte sagen, sie verbindet den Ort, an dem der Schmerz wahrgenommen wird, mit einem oder mehreren schmerzempfindlichen Aschepunkten. Und diese Schmerzbahnen, ja, die folgen dann meist sehr zuverlässig dem Verlauf der tendinomuskulären Leitbahnen. Tara, was für eine Überraschung! Also, die Entdeckung der Leitbahnen, finde ich, ist ein großartiges Geschenk an die Menschheit. Genau, und wie der Name tendinomuskulär ja schon sagt, also diese Leitbahnen repräsentieren das Muskel-, Sehnen- und Fasziengewebe im Körper. Und das sind die Strukturen, in denen wir die Aschepunkte aufsuchen, ja, und dann mit bestimmten, oftmals recht intensiven Nadeltechniken akupunktieren. Genau, und wichtig dabei finde ich, die Punkte, die genadelt werden, die bestimmen wir nicht in der Theorie. Also wir gucken nicht, wir haben jetzt kein Syndrom bestimmt und gucken dann im Akupunkturatlas, welche Punkte wir dafür zur Behandlung einsetzen, sondern wir behandeln nur das, was wir konkret ertasten können. Ne? Die Punkte, die genadelt werden, werden mittels Palpation im Gewebe jeder Patientin und jedes Patienten aufgesucht und ausgewählt. Und das macht die Behandlung natürlich sehr individuell und folgt dem Grundsatz der chinesischen Medizin, dass ähnliche oder scheinbar gleiche Krankheitsbilder nicht automatisch mit der gleichen Strategie behandelt werden. Also wenn wir beide jetzt mit einem schmerzhaften unteren Rücken zur Behandlung kämen, dann heißt es noch lange nicht, dass wir auch mit den gleichen Akupunkturpunkten und mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Strategie behandelt werden, weil sich in deinem Gewebe mit ziemlicher Sicherheit andere Aschepunkte und andere Schmerzbahnen zeigen werden als bei mir.
Und ihr nehmt relativ lange Nadeln, stimmt's?
Naja, die Länge ist ja sozusagen nur also das stimmt. Und die Länge ist aber ja nur ein Potenzial, sagen wir. Aber ja, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Natürlich, sind diese Muskeln, die wir behandeln, oder diese Punkte nicht immer im oberflächlichen Muskelgewebe zu finden. Und darum braucht es sozusagen ein etwas längeres Werkzeug, wenn man tiefer im Gewebe arbeiten muss. Genau.
Okay, also wir wollten ja nachher noch mal über Dry Needling sprechen, dann können wir da vielleicht noch mal ins Detail gehen. Vielleicht erzählst du uns vorher aber auch noch mal, welche Indikationen es für die Asche-Akupunktur gibt. Du hast ja jetzt gesagt, vor allen Dingen Schmerzen im Bewegungsapparat. Gibt es da irgendwelche typischen Sachen, bei denen das sehr gut anspricht?
Ja, also genau. Habe ich ja vorhin gesagt, die Methode im Rahmen der Behandlung von orthopädischen Erkrankungen erlernt und kennengelernt. Und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste Indikationsgruppe für die Behandlung mit der Asche-Akupunktur. Ich meine, 60 bis 70% aller Rückenschmerzen sind funktionell. Und das ist natürlich ein riesiges Feld und das ist wie gemacht als Beispiel jetzt nur für den Einsatz von Asche-Akupunktur. Und in der Praxis behandle ich mit dieser Form der Akupunktur meist Klientinnen und Klienten sowohl mit akuten Schmerzen als auch mit chronischen Schmerzen. Und dazu zählen halt alle oder viele myofasziale Schmerzsyndrome, also sowas wie gezerrte Muskeln, gereizte Sehnen, entzündete Schleimbeutel, schmerzende Schultern, Hüften, Knie, also Gelenkprobleme sind durchaus auch eine wichtige Indikation. Genau, es kommen Menschen mit akuten Sportverletzungen, aber auch Leute, die zum Beispiel Arthrosen haben oder auch Leute, die in Regenerationsphasen nach Operationen oder nach schwereren Verletzungen sind. Genau. Also man könnte auch sagen, dass diese Akupunktur auch bei inneren Erkrankungen zum Einsatz, durchaus auch zum Einsatz kommen kann und hilfreich sein kann, um muskuläre Spannungsfelder aufzulösen, die zum Beispiel die Funktion von Organen einschränken. Ne? Das kann ja durchaus sein, dass, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt im Bauchbereich so, dass da Muskeln dafür sorgen, dass die Darmtätigkeit nicht einwandfrei gewährleistet werden kann. Und da wäre natürlich die Strategie dann, diese Muskelstränge zu lösen, um den Darm wieder zu befreien, wenn du so willst. Genau.
Oder zum Beispiel Reizblase, wenn die Muskeln zu stark gespannt sind und es immer so dieses Gefühl gibt, dass man eigentlich Wasser lassen muss, obwohl man gerade erst war.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also letztlich kann man sagen, dass die Asche-Akupunktur eigentlich immer dann sehr, sehr erfolgreich zum Einsatz kommt, wenn irgendwie zu viel Spannung auf dem System ist. Kann man sich auch gut vorstellen, ne? Wenn etwas zu gespannt ist, dann kann man es lösen. Wenn aber wenn zu wenig Spannung drin ist oder
Tunus.
wenn der Tonus, vielen Dank, Anne, wenn der Tonus zu gering ist, dann braucht es natürlich was anderes, ne? Dann muss aufgebaut werden und dann müssen wir tonisierender arbeiten und müssen meistens auch dann die müssen dann mitarbeiten und müssen dann Muskelaufbau selber betreiben, ne? Genau.
Ja, also jetzt kommt die Frage zum Dry Needling. Was unterscheidet Dry Needling und Akupunktur und welche Gemeinsamkeiten gibt es?
Ja, vielleicht erstmal zu den Gemeinsamkeiten. Ich weiß nicht, ob das allen ein Begriff ist. Also dieses Dry Needling wird in der modernen Sportmedizin zum Beispiel immer häufiger und wirklich auch sehr erfolgreich, ne, sogar im Spitzensport eingesetzt. Und in den USA bieten viele Physiotherapien eine Dry Needling an mittlerweile. Aber auch in Europa erfreute sich immer größere Beliebtheit. Ich weiß, dass es in der Schweiz irgendwie eine große Sache ist. Und bei uns ist es ja so, dass die Physios nicht nadeln dürfen, also nicht akupunktieren dürfen. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass es bei uns jetzt noch nicht so verbreitet ist. Und mir ist aufgefallen, dass was die Chinesen Aschepunkt nennen, das wird beim Dry Needling myofaszialer Triggerpunkt genannt. Das Prinzip ist aber das gleiche, ne? Und das Pendant zu den tendinomuskulären Leitbahnen sind beim Dry Needling die Faszienketten. Und wenn man sich die Abbildung da anguckt und das miteinander vergleicht, dann ist das sehr ähnlich. Und die intensive Stimulationstechnik ist auch ziemlich identisch. Also, wenn man diese beiden Methoden miteinander vergleicht, finden sich eigentlich deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und das finde ich auch nicht so verwunderlich, weil beide Disziplinen ja letztlich in den gleichen Strukturen des Körpers arbeiten. Die Nomenklatur ist halt eine andere, die Namensgebung ist eine andere. Und was ich aber kurios an dem Ganzen finde, ist eigentlich, dass wenn man die Dry Needling-Leute fragt, ob ihre Methode etwas mit der klassischen Akupunktur aus China zu tun hat, dann wird das immer verneint, ne?
Ja.
Dann heißt es, unsere Methode kommt aus der modernen Triggerpunkt- und Faszientherapie. Wir benutzen zwar auch Akupunkturnadeln, aber mit der klassisch-chinesischen Methode hat das nichts zu tun. Und das stimmt einfach nicht, weil der Vergleich sozusagen mit der falschen Akupunkturmethode gemacht hat, ne? Man vergleicht da die, ja, das energetische Nadeln, ne, von den klar definierten Akupunkturpunkten, die in diese Kategorien eingeordnet sind und die, ne, jeder für sich letztlich eine ganz klare Indikation, die man nachlesen kann, haben. Und das ist aber der falsche Vergleich, ne? Also das ist die Akupunktur, die meisten von uns gelernt haben und die wir alle mehr oder weniger, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, aber die wir alle praktizieren. Und es wird aber übersehen, dass, ja, Sun Simiao, ne, der große chinesische Arzt, schon vor Jahrhunderten zum Beispiel die Methodik der Akupunktur, also der Asche-Akupunktur, also das Nadeln von Triggerpunkten entlang der Verläufe der tendinomuskulären Leitbahn, also der Faszienketten, beschrieben hat. So. Und jetzt ist es aber komischerweise gleichzeitig so, dass viele Therapeutinnen und Therapeuten, die chinesische Medizin und klassische Akupunktur praktizieren, dass die auch nicht wissen, dass das, was Dry Needling genannt wird, eigentlich ja, seine Wurzeln in ihrer eigenen Tradition hat, also in unserer chinesischen Medizintradition hat. Und die sagen dann wiederum auch, nee, Dry Needling, ne, das ist keine richtige Akupunktur und Dry Needling ist nicht chinesische Medizin. Und da haben sie ein Stück weit auch recht sozusagen. Und da könnte man dann zu den Unterschieden der Disziplinen kommen. Die Asche-Akupunktur ist natürlich nur ein einziges Tool, ne, in unserem großen Werkzeugkasten der Schmerzbehandlung mit chinesischer Medizin. So. Und in diesem Werkzeugkasten befinden sich natürlich auch diverse weitere Behandlungsmethoden. Also, was weiß ich, Cupping, Gua Sha, Chinese Bodywork, Arzneimitteltherapie und natürlich auch die anderen Akupunkturformen. Und diese Behandlungsmethoden werden natürlich auch in der Schmerzbehandlung miteinander kombiniert. Und es werden aber nicht nur Behandlungsmethoden miteinander kombiniert, sondern auch Behandlungsstrategien. Also, wenn zum Beispiel jemand mit chronischen Rückenschmerzen zu mir kommt, dann wird die Asche-Akupunktur wahrscheinlich eine wichtige Rolle in der Behandlung spielen. Dann kommt es aber gerade bei chronischen Mustern häufig vor, dass das nicht ausreichend ist und dass sich zusätzlich noch weitere innere Muster zeigen, die dann natürlich mitbehandelt werden müssen.
Also Stichwort B-Syndrome.
Bisyndrome zum Beispiel oder einfach ganz einfach, ne, wenn wir jetzt diagnostisch einfach nur bei der Palpation bleiben, und das ist ja nur eins von vielen Diagnostikas oder diagnostischen Mitteln in der chinesischen Medizin, sagen wir, die Muskeln und Sehnen von jemandem neigen generell dazu, sich zu verkürzen. Es gibt Muskelkrämpfe und sie fühlen sich, ne, in der Palpation trocken oder irgendwie spröde an. So, dann gucke ich natürlich nach einem Blutmangel und berücksichtige den dann auch in meiner Behandlungsstrategie. Also zu meiner Asche-Akupunktur würde dann die Syndrombehandlung von, was weiß ich, Leberblutmangel oder sowas kommen. Und natürlich ist es so, genau wie du sagst, dass, ne, das Konzept der Bi-Syndrom ist ein großartig ausgefeiltes, feines Konzept zur Behandlung von systemischen Schmerzerkrankungen. Und auch da ist es dann so, dass ich das Bi-Syndrom behandle und dazu dann die Asche-Akupunktur zum Einsatz kommt. Und genau da, ja, ne, genau in dieser Individualisierung letztlich liegen ja die Stärken der chinesischen Medizin. Und in Verbindung mit der Asche-Akupunktur haben wir ein unglaublich, wie ich finde, reichhaltiges und wirkmächtiges System zur Behandlung von orthopädischen Erkrankungen. Aber eins sei auch noch mal dazu gesagt, diese Asche-Punkt-Methode für sich ist schon ein sehr, sehr starkes Tool, ne? Und die Tatsache, dass die im Spitzensport angewendet wird, die weist ja schon darauf hin. Ich meine, das ist wirklich ein Feld, da geht es um reine Effektivität. So, ne? Wenn Spitzensportler behandelt werden müssen, dann geht es darum, dass die so schnell es geht wieder fit werden. Und wenn diese Methode es da rein schafft, sozusagen, dann muss da was dran sein. So, ja.
Also ich habe tatsächlich neulich mal in PubMed geguckt, was gibt es für Studien zu Dry Needling. Ich habe viel gefunden im Bereich Schulter-, Knie- und Rückenschmerz, aber nicht so viel zu Sportlerbehandlung. Aber eine Studie aus Spanien hat sich mit Basketballspielern, also jungen Spielern, ne, so 18 plus 4 Jahre oder so beschäftigt. Und die hatten alle aufgrund der Belastung ihres Sprunggelenks. Ja, ich glaube, das heißt Terrung, ne?
Ja, eine Muskel, also eine,
nee, Verstauchung.
Du
genau.
Eine Verstauchung, natürlich.
Also genau, die Basketballspieler, die hüpfen ja immer hoch und ja, dann, ja, ne, dann landen sie und knicken um und dann hatten sie Sprunggelenk verstaucht und das wurde dann instabil.
Ja.
Und die haben festgestellt, dass wenn man das einmal hat, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, 70% derjenigen, die entwickeln das dann wieder, entweder nach 6 Wochen schon oder in den darauf folgenden Monaten. Und deswegen haben sie Dry Needling bei denen gemacht.
Mhm.
Und zwar beim Wadenmuskel und beim Schienbeinmuskel haben sie die Triggerpunkte gesucht. Und die haben dann diese Methode beschrieben und ich dachte, oh weia, weil die haben 50 Millimeter lange Nadeln genommen.
Ja.
Und ich nehme an, auch mit der Intention, die mehr oder weniger in dieser Tiefe in den Muskel zu applizieren. Und dann denke ich mir, okay, da muss ich schon ziemlich gute anatomische Kenntnisse haben, dass ich da nicht was falsch mache, oder? Also ich meine, das ist so eine Angst, die vielleicht nicht nur ich habe beim Dry Needling, sondern auch andere, die sich überlegen, das vielleicht mal kennenzulernen.
Ja, also interessante Studie, ja, da hast du recht. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich da auszukennen. Ja, und das letztlich, für mich war es immer wichtig, dass mir das jemand zeigt, ne? Dass ich das wirklich sehen kann, ne? Das ist ja, so, finde ich, sowieso immer schwierig in den Akupunkturausbildungen, wenn es dann sehr theoretisch ist und dann heißt es, ja, dann nimmst du den Punkt dafür und den Punkt dagegen. Und wenn es dann dazu kommt, wirklich das praktisch umzusetzen, dann tauchen dann tausende von Fragen auf und Unsicherheiten. Und das finde ich schon immer wichtig, gerade bei dieser Methode natürlich, das gezeigt zu bekommen und wirklich zu üben. Also wenn ich da diese Kurse anbiete, dann sind die sehr, sehr praktisch angelegt. Und dann ist schon die Voraussetzung, dass die Leute, die das lernen wollen, die anderen Teilnehmenden behandeln und sich auch von denen natürlich behandeln lassen. Gerade wenn du es praktizieren willst, ist es total wichtig, dass du natürlich weißt, wie sich das auch anfühlt. So, ne?
Genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, wir hatten ja eben auch schon darüber gesprochen, dass das intensive Schmerzen auslösen kann. Als ich diese Studie gelesen habe, haben die gesagt, okay, sie manipulieren die Nadel jetzt für 30 Sekunden mit einer Frequenz von einem Hertz und senken und heben die dabei um 2 bis 3 Millimeter. Ist es auch deine Art, das zu praktizieren? Und wie schmerzhaft kann das werden?
Ja, also das klingt jetzt irgendwie, es klingt jetzt furchtbar.
ja, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber
klingt jetzt furchtbar. Ganz so schlimm ist es nicht und natürlich ist das, und das ist ein wichtiges Thema noch dabei, ist es immer abhängig von der Schmerzempfindlichkeit der Leute, die wir behandeln, ne? Und darauf geben wir natürlich ein, so. Also es gibt nicht dieses, das ist ja dann bei Studien so, dass das immer gleich gemacht wird, so jede Behandlung. Und das ist natürlich in der Praxis nicht der Fall, so. Also wenn ich jemanden auf der Liege liegen habe und merke, okay, das ist sehr, sehr schmerzhaft für die Leute, dann passe ich mich dem natürlich an. Und dann wird das eine sanftere Behandlung werden. Und dann werde ich vielleicht etwas dünnere Nadeln nehmen und werde in einer anderen Frequenz arbeiten. So, und werde wirklich gucken, dass die Intensität nicht so hoch ist und dass die Intensität so ist, dass die Person das gut nehmen kann. So. Und es gibt durchaus auch Leute, für die das dann halt gar nichts ist. So, dann, die werden dann halt anders behandelt. Ja.
Was schätzt du denn persönlich an dieser Methode?
Ja, also mir persönlich gefällt die hohe Intensität der Behandlung und auch die wirklich eindrucksvolle Effektivität. Also ich vergleiche das immer mit der Chirurgie sozusagen. Also ich finde, man könnte sagen, dass die Asche-Akupunktur von der Tätigkeit her so etwas ist wie die Chirurgie unter den Akupunkturmethoden. Und also für die Handlungen, die ich da ausführe, brauche ich ein hohes Maß an Konzentration und ein hohes Maß auch an Präzision. Und wie du schon sagst, ne, man braucht anatomische Kenntnisse, man braucht gute Palpationsskills. Also man muss sich mit den Händen im Gewebe zurechtfinden können und manuell relevant pathologische Befunde erheben können sozusagen. Und dann braucht es natürlich gute Skills mit der Nadel. Also das ist nicht einfach nur rein raus so, Das ist natürlich ein sehr aktives Nadeln und das ist aber sehr viel davon abhängig, wie ich mit der Nadel umgehe, was ich im Gewebe finde. Und es ist tatsächlich auch sehr abhängig von meinem eigenen Qi. Genau. Manchmal muss man mutige Entscheidungen treffen und ein Stück weit braucht man, glaube ich, auch starke Nerven für diese Akupunktur. Also ich muss den Patientinnen und Patienten gegenüber absolut ruhig und souverän rüberkommen, ne? Gerade wenn es so intensiv wird. Und während ich nadle, muss ich auch noch beruhigend und motivierend auf die einwirken. Und das gefällt mir gut. Also je intensiver es wird, desto ruhiger werde ich irgendwie. Und naja, und dann ist es ja so, dass ich schon während der Behandlung probiere, bestimmte Veränderungen herbeizuführen. Und die kann ich direkt überprüfen. Also ich kann während der Behandlung schon ein Stück weit oder zu einem großen Teil überprüfen, ob das, was ich da machen will, funktioniert oder nicht. Also das Ganze ist sehr, sehr strategisch. Die Behandlung besteht aus mehreren Teilen und die bauen aufeinander auf, sozusagen. Und das gefällt mir auch daran. Ja, und dann, naja, und dann geht es natürlich bei der Behandlung von physischen Schmerzen um etwas sehr Konkretes. Ne? Die Leute kommen mit Schmerzen in die Praxis und mein Auftrag ist es einfach, die Schmerzen nachhaltig und deutlich zu reduzieren. Und das kann ganz klar beurteilt werden. Ne? Da muss ich abliefern, da gibt es keine Ausreden. Ja, und das gefällt mir auch daran.
Aber du siehst auch, was du gemacht hast, ne? Der Effekt ist relativ zeitnah spürbar. Also noch, wenn die praktisch bei dir auf der Liege sind oder rausgehen.
Ja, das nicht immer, also es ist nicht immer für die Leute direkt spürbar, eindrucksvoll, ne, dass die Beweglichkeit von Gelenken sich verbessert direkt nach der Behandlung vor, dass man so einen Vorher-Hinterher-Effekt hat oder schon während der Behandlung. Ist aber nicht immer der Fall. Das, was ich auch gerade meinte, ist so, dass ich natürlich im Gewebe taste, okay, wie fühlt sich das an? Wie schmerzempfindlich und druckempfindlich ist es? Und dann wird es behandelt und dann teste ich, wie es sich verändert hat. Ne? Sind diese angespannten Stränge weicher geworden? Ist die Schmerzempfindlichkeit an diesen Strängen? Und diese Stränge, wie gesagt, die Punkte sind ja noch nicht die Schmerzpunkte oder die Schmerzen in Regionen, mit denen die Leute eigentlich oder wegen der die Leute eigentlich kommen. Von daher, genau, ist es erstmal was für mich, so dass ich irgendwie das Gefühl haben muss, okay, da hat sich was verändert im Gewebe, genau.
Okay, können wir nochmal zurückkommen zu den Nadeltechniken und auch den etwas dickeren Nadeln? Du hast ja jetzt gerade das auch mit einem, im Grunde mit einem Skalpell verglichen, ja, also dass du schon ziemlich
Das
genau,
hängt, ja. Ach so.
also präzise sein musst im Umgang mit der Nadel. Du hast auch gesagt, also die Patienten können da einen großen Schmerz spüren. Warum macht man das so? Ja, also es gibt ja auch andere Möglichkeiten ohne diesen Schmerz. Warum ist es bei dieser Methode gerade so ausgeprägt?
Ja, also es geht auf jeden Fall nicht darum, die Patientinnen und Patienten abzuschrecken oder sich ein Image als sadistischer TCM-Freak zu erarbeiten. Darum geht's nicht. Aber ja, stell dir einfach mal einen Muskelstrang vor, der sehr, sehr angespannt, verkürzt und verhärtet ist, wie ein elastisches Gummiband, das extrem auf Spannung gebracht wurde. Und aus diesem straffen und prallen Band soll jetzt mit Hilfe einer Nadel die Spannung herausgenommen werden. Und wenn wir da mit einer dünnen Nadel rangehen, dann ist es total schwierig, eine Reaktion in diesem Muskel auszulösen. Also der Muskel lacht uns aus, wenn wir mit der dünnen Nadel kommen. Und die dicken Nadeln haben einfach mehr Wumms sozusagen. Und wenn wir dann mit diesen dicken Nadeln im Muskelgewebe noch starke Stimulationstechniken ausführen, dann kommt es zum Beispiel zu sowas, was in der Medizin eine Faszikulation genannt wird. Also wir bringen den Muskel zum Zucken. Und dieses Zucken, das kann recht unangenehm sein. Und oft gibt es dazu noch das Gefühl von, ne, von sowas wie so Ausstrahlung entlang der betroffenen Leitbahn. Da sagt jemand, oh, jetzt zuckt es da und oh, das schießt mir in den Fuß. So, das ist natürlich sehr unangenehm. Es geht nicht darum, dass die Dicke der Nadeln dazu führt, dass es schmerzhafter ist. Also es geht nicht darum, dass das mehr wehtut, die Nadel im Gewebe zu bewegen oder auch die Nadel einzusetzen. Das ist reine Übungssache. Davon merken die Leute genauso wenig wie von unseren dünneren Akupunkturnadeln. Aber das, was unangenehm und schmerzhaft sein kann, ist halt die Reaktion im Gewebe. So, genau.
Okay.
Naja, aber auch vielleicht nochmal dazu, wenn dieser Strang dann ein paar Mal durchgezuckt hat und sozusagen sein Aktionspotenzial erschöpft hat, dann wird die Nadel auch direkt wieder rausgezogen. Sie verbleibt nicht im Körper, ne? Das Ganze dauert pro Punkt keine 2 Minuten. So, das geht relativ fix. Und ein weiterer Grund für die Arbeit mit der dicken Nadel ist das Handling der Nadel. Also wieder auf den Skalpell zurückzukommen. Ich habe einfach eine bessere Kontrolle mit den dickeren Nadeln und kann mich damit besser im Gewebe orientieren als mit einer dünnen Nadel. Genau, wie du schon gesagt hast. Also manche Stränge liegen ja tief im Gewebe versteckt, vielleicht unter oberflächlicheren Muskeln. Und um diese Stränge wirklich zu erspüren und dann auch zu behandeln, braucht es einfach ein stabiles und vielleicht manchmal etwas längeres Werkzeug, das sich nicht so leicht verbiegt. Ja.
Ah ja, gut. Also man muss die Größe des Hammers an den Nagel anpassen, sozusagen.
Ja, letztlich ist es so. Ich meine, im Vergleich, wovon reden wir, ne? Meine Standardnadeldicke ist so dieses 0,4 Millimeter. Es gibt auch noch dickere Nadeln, die sind hier schon irgendwie schwer zu kriegen, weil sie keiner benutzt. So, es gibt auch irgendwie bis 0,55 oder sowas. Aber im Vergleich zu den Nadeln, die sonst in der Medizin eingesetzt werden, ist das ja immer noch total dünn. Übrigens, das Dry Needling, weißt du, warum es Dry Needling heißt? Hast du wahrscheinlich nachgeguckt. Vielleicht ist es auch mal
Ja,
interessant.
im Gegensatz zum Wet Needling, bei dem man eine Kanüle benutzt, durch die dann auch Medikamente injiziert werden.
Genau, und wenn man sich so eine Kanüle im Gewebe vorstellt, oder wenn man sich vorstellt, dass man mit so einer Kanüle dann wirklich in diese Triggerpunkte einnadelt, dann ich habe das so nicht ausprobiert, ehrlich gesagt, aber ich stelle es mir dann noch viel schmerzhafter letztlich vor, als wenn man mit der immer noch sehr dünnen Akupunkturnadel, die im Vergleich dick ist, ich weiß, arbeitet. Ja.
Aber also mir fällt jetzt gerade ein, wenn Leute so frischen Hexenschuss haben, wie
Ah.
man so im Volksmund sagt, dann denken die ja auch, dass sie unbedingt eine Spritze brauchen,
Ja.
damit das besser wird. Also ich meine, dann werden Muskelrelaxantien normalerweise injiziert, aber man könnte vielleicht auch mit dieser Erwartungshaltung arbeiten, dass es von Nadeln besser wird. Also ein Placebo-Effekt, der damit ja verbunden ist, mit der Erwartung, was helfen wird, auch ganz bewusst ausnutzen. Weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, wie du meinst, aber letztlich ist das ja, als ja so ein bisschen immer. Ja, ist ja so, dass die meisten Leute einfach Nadeln sehr unangenehm finden und wir ja den Leuten immer klar machen müssen, dass das, was wir machen oder unsere Nadeln andere sind als diese blöden Injektionsnadeln und dann sagen sie, oh, beim Blutabnehmen, dann tut's mir immer so weh. Also, ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich stelle es mir schwierig vor, da so ein positives Framing der Nadel allgemein gegenüber zu kreieren. Aber klar, und es ist ja interessant, ne? Das ist ein super Beispiel. Also das mache ich häufig und gerne so, akuter Hexenschuss. Die Leute können sich nicht bewegen und kommen in die Praxis gekrochen, mehr oder weniger. Und man hieft sie dann auf die Liege. Und da ist natürlich das erste und einfache Ziel sozusagen, dass sie nachher oder hinterher sich besser bewegen können, weniger Schmerzen haben. Das ist dann ein Beispiel, da gucke ich natürlich mir nicht unbedingt das Syndrommuster dahinter an oder sowas. Ne? Da geht es um eine gezielte Symptombehandlung und dafür ist die Ascheakupunktur großartig. So, ist super. Und letztlich, was ich natürlich schon kommuniziere, und das erhöht aber den Druck auf mich selber, dass ich den Leuten schon sage, okay, das kann jetzt schmerzhaft sein und es ist natürlich sehr unangenehm, jemandem, der sowieso Schmerzen hat, noch mehr Schmerzen zuzufügen. Aber die Chance, dass es hinterher deutlich besser ist, ist groß. Und das muss ich natürlich einhalten, das Versprechen. Sonst kommen die Leute nicht wieder. Ist ja klar, ne? Die lassen sich nicht quälen von mir. Und hinterher, haben sie nicht nur ihre alten Schmerzen, sondern auch neue Schmerzen dazu. Dann kommen die nicht wieder. Genau, das ist natürlich, der Gradmesser für mich, dass das funktioniert, was ich tue. Und es passiert natürlich, dass Leute dann in die Praxis kommen und sagen, Boah, ich habe eigentlich echt keinen Bock, aber es hilft so gut. Let's go. So, ja.
Der Schmerz, der im Gewebe sitzt, hat ja oft auch noch eine emotionale Komponente. No, also ich weiß es zum Beispiel von mir selber, wenn ich zur Thai-Massage gehe und der langt so richtig zu und es tut weh, dass sich dann auch irgendwelche, ich weiß nicht, welche Emotionen lösen. Ich habe meistens gar keine Ahnung, was das ist, aber ne, dass ich dann irgendwie denke, oh, was kommt denn hier hoch? Und ich nehme an, also, dass das bei dir in der Praxis auch nicht selten der Fall sein wird.
Ja, also das passiert tatsächlich gar nicht so selten. Ich finde, dass das nicht unbedingt planbar ist. Mittlerweile habe ich schon so eine Idee, wann das passieren könnte. So, wenn ich das Gefühl habe, dass das vegetative Nervensystem in einen großen Stress kommt unter der Behandlung, dann gehe ich schon davon aus, dass sowas passieren könnte. Und genau, also während der intensiven Behandlung, dass einfach Emotionen, die, wie du es beschreibst, im Körper gespeichert sind, dass die freigesetzt werden. Da scheint es eine klare Verknüpfung zu geben zwischen Muskelgewebe und Emotionen. Ich nenne es aber mal Emotionen. Und ich würde sagen, also besonders häufig beobachte ich das, wenn die physische Verletzung durch ein äußeres Trauma entstanden ist. Also zum Beispiel durch einen Unfall, ne? Da wirkt eine Kraft von außen, bam, abrupt auf den Körper ein und verursacht eine Verletzung. So. Wie so ein Schreck, der einem in die Glieder fährt, letztlich, genau.
Ja.
Vielleicht kann ich das an einem konkreten Beispiel noch besser erklären. Da kam vor kurzem eine Frau mit Schulterbeschwerden in die Praxis. Und in der Anamnese berichtete sie, dass sie vor 3 Jahren einen schweren Autounfall hatte, bei dem sich der Wagen mehrfach auf der Autobahn überschlagen hat und letztlich auf dem Dach liegend zum Stoppen gekommen ist. Und sie und ihr Mitfahrer hatten aber riesiges Glück. Also er war nur leicht verletzt und sie hatte sich ein paar Schnittverletzungen zugezogen, und war auf die linke Schulter geknallt. Und die Schulter, ne, war schmerzhaft und wurde alles untersucht. Und die Schulter war aber letztlich auch nicht besonders schwer verletzt. So, da gab es wie einen Sehnenanriss und einfach eine fette Prellung. Und seitdem tut ihr die Schulter aber weh, ne? Die Schulter wurde dann noch mehrfach untersucht und behandelt, die hat Physiotherapie bekommen. Das ist dann auch mit der Zeit irgendwie milder geworden mit den Schmerzen, aber trotzdem sind die Schmerzen letztlich geblieben, so. Und meine Untersuchung ergab dann, ja, dass einfach einige Bewegungen eingeschränkt und schmerzhaft waren. Und vor allen Dingen, dass der gesamte Muskel- und Bandapparat sich total stark um die Schulter herum, zusammengezogen hatte. Also alles war fest und kurz und gereizt und die Schulter war wie an den Körper herangezogen, wieder festgezogen sozusagen. Und genau. Und die Patientin war sehr schmerzempfindlich auf die Berührung. Also habe ich am Anfang erstmal mit sanften manuellen Techniken behandelt, ne, habe so ein bisschen leichte Traktionen gemacht, Massagen gemacht, einfach um die Beweglichkeit zu verbessern, um die Muskulatur zu entspannen. Und diese Muskeln haben aber nicht losgelassen, ne? Keine Chance, so mit den Behandlungsmethoden, die ich da eingesetzt habe. Also, und immer, wenn ich ein bisschen intensiver probiert habe, dann hat das gleich Stress bei ihr ausgelöst. So, dann hat sie schwitzige Hände gekriegt und hat gesagt, uff, ne, das tut aber jetzt doll weh und hat so ein bisschen zusammengezuckt und hat sich sozusagen von dem Schmerz wegbewegt. Genau. Und irgendwann hat sie dann aber der Behandlung mit den Aschepunkten oder mit der Ascheakupunktur zugestimmt. Und als ich den ersten Punkt hinten auf dem Schulterblatt genadelt und vorsichtig stimuliert habe und der Muskel mit diesem Zucken reagiert hat, da ist sie sofort in Tränen ausgebrochen und hat bitterlich geweint und geschluchzt für mehrere Minuten. Also richtig ein Schwall von Emotionen. Ja, und wenn das passiert in der Praxis, dann freue ich mich eigentlich innerlich, weil ich weiß, dass es für die Ausheilung einer solchen traumatischen Verletzung das Beste ist, was passieren kann. So. Und in der Situation gibt es für mich eigentlich nicht viel zu tun, ne? Die Patientinnen und Patienten müssen sich natürlich sicher und geschützt fühlen. Und ich probiere dann einfach den Raum zu halten und empathisch zu sein und warte ab, so. Bis sich das widerlegt, ne? Und meistens ist es dann so, dass sich das Weinen zu sowas wie einem verrückten Lachen dann verkehrt, also relativ regelmäßig. Und dann kehrt so eine ganz wunderbare Ruhe und Leichtigkeit ein. So, also die Leute, ne, seufzen, ah, so, der Atem wird tiefer und ruhiger und der vegetative Stress weicht dann aus dem System. Ah, und so war das bei ihr halt auch, ne? Und beim nächsten Mal hat sie dann erzählt, dass die Schmerzen jetzt nicht weg sind, aber dass sich die Schulter ja schon leichter und beweglicher anfühlt. Und das ist vielleicht das Wichtige jetzt in Bezug auf diese Emotionen. Sie hat erzählt, dass sich ihr Umgang mit dem Schmerz total verändert hat seit der Behandlung. Sie hat nämlich gesagt, der Schmerz hatte sie vorher im Griff. Und seit diesem Release hat er aber seine Macht über sie verloren. So. Also jetzt konnte sie ihn, ne, als abgekapselten Schmerz, der sich auf die Schulter beschränkt, wahrnehmen und nicht mehr als Schmerz, der ihr gesamtes System letztlich in Stress versetzt. So. Und das fand ich eine treffende Beschreibung für diesen Heilungsimpuls, der von diesem Emotional Release ausgeht, sozusagen. Und nach so einem Release verändert sich dann auch die Behandlung, ne? Die schmerzhafte Region wird mehr und mehr integriert und muss dann nicht mehr wie so ein rohes Ei behandelt werden. So. Also sehr faszinierend, ja.
Wenn man jetzt sowas lernen möchte, also zum Beispiel den Kurs gerne buchen möchte im März am ABZ Mitte, welche Voraussetzungen muss man denn dann mitbringen?
Ja, also man sollte natürlich schon ein paar Erfahrungen mit der Akupunktur haben und auch keine Scheu jetzt davor haben, eine Nadel zu setzen und dann auch was Intensives mit dieser Nadel anzustellen. Also in den Ausbildungen bei uns gibt es ja auch immer Leute, die denen das selber wehtut, wenn sie die Nadel setzen, und die dann vielleicht später japanische Akupunktur oder sowas machen, ne? Das andere Ende sozusagen der Palette, also diese sehr sanfte Methode, wo manchmal ja gar die Nadel gar nicht initiiert wird, so. Für die ist es vielleicht nicht so sehr was, aber wenn man sowieso schon vielleicht sehr manuell arbeitet und sich für die Behandlung von Schmerzen interessiert und die Behandlungserfolge aber vielleicht noch nicht so, ja, zuverlässig sind, umso besser, ne? Für solche Leute ist es super, es ist ein sehr praktischer Kurs, ja.
Gibt es noch was, was dir wichtig ist zu dieser Methode und was wir bisher noch nicht besprochen haben?
Ja, also ich fände es natürlich super, weil ich ja auch schon lange ne, in diesem AGTCM und Schulleitungskreisen da unterwegs war. Jetzt bin ich es nicht mehr. Aber eine Überlegung ist ja immer, wie wir die chinesische Medizin noch besser, noch sichtbarer machen und noch besser ins Gesundheitssystem integrieren können, sozusagen. Und ich fände es halt total gut, wenn wir das Potenzial für die Behandlung von orthopädischen Erkrankungen, wenn wir das ausbauen könnten. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass die Aschepunktmethode halt ein wichtiger Bestandteil dessen sein könnte. Und das fände ich natürlich super, wenn sich da Leute interessieren und ja, das mit in ihren Werkzeugkasten, integrieren als Tool.
Also du hättest auch gerne mehr Mediziner in deinen Kursen?
Ja, sehr gerne. Das finde ich immer toll, mit Medizinerinnen und Medizinern zusammenzuarbeiten. Und das ist ja, ich meine, das ist total interessant, ne, mit diesem Wording, was das Wording ausmacht. So, wenn wir von Qi sprechen und von Aschepunkten und so und von den Leitbahnen, da haben die Mediziner dann gleich, ne, da sind die nicht alle, aber dann wird es gleich so ein bisschen kritisch gesehen, so. Aber wenn wir letztlich von was Ähnlichem sprechen und ich sage myofasziale Triggerpunkte und Faszien und Muskelketten, dann erfährt das gleich eine andere Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ist interessant.
Das stimmt. Also tatsächlich, als ich diese Studien gesucht habe, auch einen Clinical Commentary gefunden von der University of Tucson, Arizona, von einem orthopädischen Chirurgen. Und der hat am Anfang ein bisschen was zu dieser Methode gesagt. Und der hat gesagt, aber das hat eigentlich mit chinesischer Medizin gar nichts gemeinsam. Und ich hatte den Eindruck, er will das deswegen sagen, um sich von Begriffen zu distanzieren, die für ihn irgendwie was vielleicht Esoterisches haben oder jedenfalls nicht wissenschaftlich sind.
Ja.
Und Also wenn man tatsächlich, wenn man sich einigen kann auf diesen gemeinsamen Nenner, dass es sich um myofasziales Gewebe handelt, dann ist es wunderbar. Ich denke, für die Integration dieser Methode in die Schmerzbehandlung, auch in der westlichen Behandlung, wäre das sehr hilfreich.
Ja, das denke ich auch. Und wir können ja das immer übersetzen, ne?
Ja.
Wir können ja beides, wir kennen ja beide Begriffswelten sozusagen, ja.
Ja, dann herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deine Arbeit. Und ich hoffe, du hast viele Teilnehmer in den nächsten Jahren.
Vielen Dank, Anne. Ja, gerne. Es hat viel Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.
Ja, tschüss.